Guten Tag und ein schniekes Willkommen zum Podcast Digitale Jugendarbeit. Hier tauchen wir mit ExpertInnen in die Welt der digitalen Jugendarbeit ein.
Gemeinsam besprechen wir die Chancen und Herausforderungen der digitalen Zukunft und plaudern ein bisschen aus dem Nähkästchen.
Wir, das sind übrigens
Tom,
Erik,
Dasha
und Jos.
Zusammen arbeiten wir bei der gemeinnützigen Jugendforschungsorganisation Youth Policy Labs im Projekt Freiraum Digitalisierung.
Dort entwickeln wir gemeinsam mit 5 Partnerinnenorganisationen ein kostenloses modulares Trainingsprogramm für Digitalität und Jugendarbeit. Dieses publizieren wir Stück für Stück auf unserer Webseite digitalejugendarbeit.de.
Wir wünschen dir viel Freude beim Zuhören.
Hallo und herzlich willkommen, liebe ZuhörerInnen, zur Podcast-Folge über Modul 1 Daten und Informationen. Wir sind Dasha und Erik und leiten euch heute durch die Welt der digitalen Jugendarbeit.
Heute haben wir Timon und Lara vom Projekt Anti-Anti hier in unser Studio eingeladen. Hallo Timon, hallo Lara, schön, dass ihr da seid. Erzählt mal, wer seid ihr, was macht ihr so?
Ja, wir kommen vom Projekt Anti-Anti vom Verein Mediale Pfade. Das ist ein Medienbildungsverein, der ganz viele verschiedene Projekte innehat und eins davon ist Anti-Anti. Und unser Projekt beschäftigt sich mit Online-Radikalisierung. Wir adressieren vor allem junge Menschen, also wir machen Workshops mit Jugendlichen an Schulen und außerschulisch. Und unser zweites Standbein sind Fortbildungen mit MultiplikatorInnen auch aus dem Bereich Schule und außerschulisch. Genau.
Und was ist deine Aufgabe bei dem Projekt?
Ich bin Projektkoordinatorin, das heißt, ich habe die Aufgabe, so die ganze Verwaltung auch mit zu übernehmen. Das heißt, wir haben ein großes Team an freien Mitarbeitenden, um eben diese ganzen Workshops stemmen zu können. Und da bin ich so ein bisschen die Ansprechperson, wenn es um genau das Verwaltungstechnische geht. Genau. Und ja, ich gebe mal an dich weiter.
Hi, ich bin Timon. Danke für die Einladung. Genau, ich bin Bildungspräferent in dem Projekt. Und ich habe vor allem den Schwerpunkt auf die Multiplikatorinnen-Fortbildung. Aber wir teilen uns das alles so ein bisschen auf, genau. Und ja, wie gesagt, ich führe vor allem diese Fortbildung durch und zusammen erarbeiten wir aber auch genau die Konzepte, entwickeln Methoden, machen Recherche von was passiert da eigentlich online auf TikTok, Instagram und Co., gucken uns das an, genau, und bereiten das dann auf, sowohl für Methoden als auch für Inputs für Fortbildungen. Genau, wir sind ja in der Primärprävention angesiedelt, das heißt, wir arbeiten mit allen Jugendlichen zwischen 14 und 21, wo es jetzt noch keine geschlosseneren Weltbilder gibt, sage ich mal.
Und wie kann man sich so eine Fortbildung vorstellen? Also wie wäre da beispielsweise der Ablauf?
Das kommt immer so ein bisschen drauf an, wie die Vorabsprachen sind. Ich würde sagen, die Fortbildung, das geht dann immer ein bisschen darum, was sind die Bedarfe? Ist es jetzt eine... Also es ist eine Lehrerin-Fortbildung oder sind Schulsozialarbeiterinnen oder sind es Leute aus der freien Jugendarbeit. Und je nachdem, was die Bedarfe da sind und welche Themen behandelt werden. Also wir haben sowohl für die Workshops als auch für die Fortbildung unterschiedliche Module. Zum Beispiel dann Schwerpunkt extreme Rechte online, Schwerpunkt Antifeminismus online, Schwerpunkt antisemitische Verschwörungserzählungen. Generell läuft das aber so ab, dass die Fortbildung wesentlich kürzer sind als die Workshops, so sagen zwischen 1,5 und 4 Stunden. Und wir kommen dahin, erzählen was über unseren Verein, wer wir sind, was wir so machen, allgemein zu, was sind die Strategien der extremen Rechten online, wie erreichen die Jugendliche, geben dann so einen Einblick in, was passiert da eigentlich, also haben Screenshots, Videos dabei, die wir bei unseren Recherchen gefunden haben, versuchen darzulegen, was sind so, wie wird das strategisch aufbereitet, welche Lifestyle-Formate werden bespielt, welche Codes werden benutzt und so weiter, damit die Leute aus der Jugendarbeit im besten Fall das erkennen können, wenn Jugendliche sich darauf beziehen, weil das ja oft Sachen sind, die man jetzt so als Otto-Normal-Social-Media-Nutzer nicht kennt. Genau, und in vielen Fällen machen wir dann noch im zweiten Teil so eine Methodenschulung. Das heißt, wir stellen Methoden vor, mit denen wir selber in den Workshops arbeiten und vermitteln so ein bisschen, was haben die Methoden zum Ziel, wo wollen wir damit hin, wo sind aber vielleicht auch Fallstricke, genau, und versuchen da so einen Einblick zu geben, dass die TeilnehmerInnen der Fortbildung die im besten Fall selber dann auch in ihrer pädagogischen Arbeit anwenden können.
Genau, also Methoden im Sinne von Lösungsansätze, wie man diesen Problemen entgegenkommen könnte, meinst du, ne?
Genau.
Vielleicht danach ergänzen wir, unser Verein hat den Grundsatz, dass alles, was wir entwickeln, zu OERs wird, also Open Educational Resources. Mhm. Das heißt, auch die Methoden, die wir selbst entwickelt haben und da vorstellen, können dann eben immer von den Teilnehmenden genutzt werden, ohne Probleme. Also wir nutzen da immer die Lizenz CC BY, mit der sie die auch für eigene Zwecke problemlos nutzen können. In Berlin werden wir jetzt seit 2018 vom Berliner Senat für Bildung, Jugend und Familie gefördert. Und ganz neu jetzt, seit 2024, sind wir jetzt auch in Brandenburg, weil wir da jetzt auch vom Bildungsministerium seit diesem Jahr in Förderung haben und außerdem auch von der Medienanstalt Berlin und Brandenburg finanziert werden, genau. Das heißt, es ist jetzt ganz neu gerade, dass wir jetzt auch in Brandenburg an die Schulen gehen können und dort unsere Workshops durchführen.
Super, da können wir weiter zu unseren Modulen gehen.
Genau, wie wir vorher schon gesagt haben, bewegen wir uns ja im Kompetenzbereich Daten und Informationen und dort gibt es eigentlich so drei Kompetenzen. Die erste beschäftigt sich mit Browsen, Suchen und Filtern von Daten und Informationen, die zweite mit Bewerten und Interpretieren von Daten und Informationen, worum es ja hier vor allem gehen wird, und die letzte um Organisieren und Strukturieren von Daten und Informationen. Genau.
Und wir wollen uns in dieser Folge auf die Kompetenz 2, Bewerten und Interpretieren von Daten und Informationen, konzentrieren. Deswegen fassen wir die Informationen über die anderen zwei Kompetenzen nur kurz zusammen.
Die Kompetenzen 1 und 3 beziehen sich darauf, wie Daten und Informationen in digitalen Umgebungen gesucht, organisiert, gespeichert und abgerufen werden können. Und es geht um die Navigation und den Zugang zu Daten und Informationen und auch Inhalten, sowie um die Entwicklung und Anpassung persönlicher Suchstrategien.
Und in unserem Curriculum findet ihr zu den beiden Kompetenzen verschiedene Aufgaben rund zum Suchen, Finden von Informationen und deren Organisation, wie zum Beispiel Internet-Rallye mit Wikipedia-Rennen, praktische Fragen und praktische Lösungen, ein Selbsteinschätzungstool und den gordischen Knoten-Datei-Spiel. Das Ganze findet ihr auf unserer Webseite digitalejugendarbeit.de unter Curriculum Modul 1 unter freier Lizenz.
Genau, und um jetzt überzuleiten zu den inhaltlichen Geschehnissen in Kompetenz 2, würden wir gerne einleiten. Und zwar, Informationen zu suchen und zu finden ist ja eine Sache, aber sie auch zu bewerten und zu interpretieren ist etwas wesentlich anderes. Und darum geht es ja auch in Kompetenz 2, Bewerten und Interpretieren von Daten und Informationen. Fake News, Filterblasen und Echokammern, das sind ja alles Begriffe, die haben wir eigentlich schon in den letzten Jahren ziemlich oft gehört. Und solange es ja auch schon Massenkommunikation gibt, sind es ja auch jetzt nicht wirklich neue Phänomene, sondern eher Phänomene, die nochmal aufgekommen sind. Und dennoch hat sich die Situation durch das Internet sehr verändert. Die Nachrichten verbreiten sich viel schneller und Inhalte sind viel leichter manipulierbar.
Und wir wollen in dieser Folge genau herausfinden, wie wir die Glaubwürdigkeit und Qualität von Nachrichten und Quellen besser einschätzen können. Und wir haben eine Menge Fragen für euch vorbereitet. Aber zunächst wollen wir kurz klären, was mit den Begriffen Fake News, Filterblasen und Echokammern überhaupt gemeint ist und ob das alles dasselbe ist. Also, was ist eure Definition für Fake News, Fehlinformationen, Desinformationen, Verschwörungsmythen?
Und was verdammt nochmal haben denn diese Nazi-Kochshows auf YouTube damit zu tun?
Ich kann ja mal anfangen mit dem Begriff Fake News und Desinformation.
Gerne.
Habe ich mal rausgepickt. Wie definieren wir den? Also die Desinformation im Unterschied zur Falschinformation ist eben die bewusste Verbreitung von falschen Informationen mit einer bestimmten Absicht, mit einem bestimmten Motiv. Und genau, die Motive können unterschiedlich sein, es können finanzielle Motive sein, aber in unserem Fall beschäftigen wir uns vor allem mit politischen Motiven, die hinter der Verbreitung von Desinformation stecken. Genau, vielleicht erstmal so viel dazu.
Und Fehlinformation ist dann... Was?
Fehlinformation ist falsche Informationen, die versehentlich geteilt werden kann, unbewusst geteilt werden kann.
Und ist es auch, ich sag mal, möglich oder wie schwer ist es, auch so einen gewissen Unterschied dann zu finden bei diesem Identifikationsprozess?
Ich würde sagen, das ist gar nicht so leicht, das immer direkt auseinanderzuhalten. Es kommt natürlich darauf an, wer verbreitet da was, mit welcher Intention, und das lässt sich oft auf den ersten Blick ja gar nicht unbedingt sagen, wenn wir jetzt natürlich bestimmte Akteure haben, wo wir wissen, dass die aus einem bestimmten politischen Spektrum kommen und da falsche Informationen geteilt werden, dann kann man schon, glaube ich, guten Gewissens sagen, das ist Desinformation und das wird zumindest, also absichtlich bis zumindest in Kauf genommen, dass da falsche Sachen berichtet werden. Aber es passiert ja auch immer wieder, dass auch Medienhäuser oder Journalisten und Journalistinnen Fehlinformationen teilen, weil es einfach Falschmeldungen gibt. So, das gehört leider auch zum journalistischen Alltag. Und genauso sieht das natürlich dann auch bei kleineren Usern auf Social Media aus, dass Leute natürlich gerade Twitter, TikTok, Instagram laden ja sehr dazu ein, sehr, sehr schnell auf Sachen zu reagieren und auf Meldungen und die zu teilen, weil man vielleicht emotionalisiert ist, weil man sich sehr für ein Thema engagiert und dann ja auch gerne auf Social Media schnell sein möchte in puncto Reaktion. Und da kommt es natürlich auch immer wieder zum Teilen von Fehlinformationen, was aber ja auch nicht ganz so trennend ist, weil Leute ja absichtlich auch Desinformationen teilen, die dann unwissentlich auch weiterverbreitet werden. Dann ist halt die Frage, ist das jetzt sozusagen, ist das absichtlich oder ist das wieder besseren Wissens? Genau, und Fake News, so ein bisschen Abgrenzung ist vielleicht, würden wir sagen, der umgangssprachliche Begriff zu Desinformation.
Und Verschwörungsmythen, vielleicht noch kurz was dazu?
Verschwörungsmythen sind ja kein reines Desinformation auch nicht, aber Verschwörungsmythen sind ja kein reines Online-Phänomen, sondern Verschwörungsmythen oder Verschwörungserzählungen sind ein gesellschaftliches Phänomen, was natürlich durch Social Media wahnsinnig viel Aufschwung erlebt hat, vor allem jetzt seit der Corona-Pandemie haben wir das ja nochmal sehr, sehr stark gesehen. Ich würde sagen, das ist ein runtergebrochenes Phänomen, was existiert, weil wir in einer sehr, sehr komplexen und globalisierten Welt leben, in der wir mit vielen Gleichzeitigkeiten, mit vielen Widersprüchen konfrontiert sind. Das kann auf einer individuellen Ebene wahnsinnig verunsichernd sein, gerade in Zeiten von Pandemie, Finanzkrise, Klimakrise, ist es oft ja gar nicht zu sagen, das ist richtig und das ist falsch und wir haben irgendwie wieder Informationen, die gegeneinander stehen, selbst Expertinnen wissen teilweise nicht genau Bescheid oder es gibt Perspektiven, die einfach nebeneinander stehen und Verschwörungserzählungen helfen einem dabei, das aufzulösen, zu kanalisieren, zu sagen, nein, es ist gar nicht alles komplex und es gibt eine ganz klare Antwort. Also ich brauche dieses verunsichernde Gefühl, was dabei entsteht, wenn ich auf die große Weltlage gucke, kann ich damit so ein bisschen bekämpfen, indem ich da einfach ein Erklärungsmuster folge. Und die treten halt vor allem online auf oder werden online schnell angeboten.
Genau, um da nochmal vielleicht mehr reinzugehen. Also in dieser ganzen Online-Sphäre haben ja auch die Plattformen, Social Media, wie gesagt, auch damit zu tun. Wieso sind diese Plattformen denn besonders anfällig für so eine Verbreitung von Desinformation?
Die Plattformen haben natürlich erstmal eine sehr große Schnelligkeit und eine Anonymität. Also gerade bei Plattformen wie TikTok, wo wir die For You-Page haben, tritt halt das Video in den Vordergrund und der Account in den Hintergrund. Ein Video emotionalisiert, weil das ist der Plattformlogik inhärent. Das hat Timon vorhin schon gesagt. Die Plattformen wollen, dass wir interagieren, die Engagement-Logik. Und deswegen begünstigt das natürlich dann auch Desinformation, die eben auch sehr oft mit Emotionen spielt. Solche Videos, die dann geteilt, geliked werden, eben solchen Videos zur Viralität zu verhelfen. Genau.
Also du hast gerade den Begriff Engagement-Logik reingebracht. Also wie du meintest, da geht es ja vor allem um den Faktor Emotionen. Und gibt es da noch mehr Faktoren, die da so vor allem mit reinspielen in diese Logik?
Vielleicht erstmal dazu, genau. Emotionen, wir kennen das alle. Ein Video, was wir lustig finden, was Affekte und Emotionen auslöst, das schicken wir gerne weiter. Und genau das ist ja auch im Interesse der Plattform, dass wir lange Zeit drauf verbringen und mit dem Content interagieren. Und ich würde sagen, dass genau durch die Emotion kommt es zu einer Interaktion mit dem Video und durch die Interaktion mit dem Video kommt es zu einer Viralität von Videos. Also so ganz trockene Information wird deswegen wahrscheinlich nicht so schnell viral gehen wie besonders emotionalisierende Informationen. Deswegen ist gerade auch so eine Dekonstruktion von Desinformation so schwierig, weil die dann eben viel weniger Viralität hat, viel weniger verteilt, geteilt wird. Genau.
Und welche Plattform ist besonders anfällig, eurer Meinung nach, für Verbreitung von Desinformationen? so Online-Plattformen?
Also ich würde sagen, generell ist Social Media natürlich anfällig für eben, wie Lara schon gesagt hat, diese Schnelllebigkeit, die da passiert auf Social Media. Und dann ist Social Media auch ja erstmal eine krasse Demokratisierung von Diskurs gewesen in den letzten Jahren, oder ist es immer noch so, die da stattgefunden hat oder stattfindet. Also dieses jeder und jede kann da Informationen teilen, posten. Das gibt natürlich die Möglichkeit, auch irgendwie Perspektiven anders zu legen oder eben auch sozusagen Desinformation reichweitenstark zu verbreiten, was ich vorher nicht konnte. Und die großen Medienhäuser, die so die Zeitungen, öffentlich-rechtlichen, so, die haben halt ihre Rolle als Gatekeeper in dem Sinne da verloren. Und ich würde sagen, das spielt zusammen mit so einer allgemeinen Tendenz dahin, dass es so Misstrauen gegenüber etablierten Medien gibt, würde ich sagen. Und im Gegensatz dazu kann halt Social Media relativ authentisch wirken, in Anführungszeichen, weil ich vielleicht das Gefühl habe, ah, das ist eine Person, die filmt das jetzt gerade selber und die hat das gesehen oder der hat das von einem Freund gehört oder so, und ich kann mich vielleicht mit dem Creator oder mit dem Influencer viel, viel besser identifizieren als jetzt mit Leuten, die Nachrichten sprechen oder so, und deswegen ja, ist, glaube ich, sozusagen der Weg dann, das zu glauben, auch schneller, und gleichzeitig ist der Trend ja auch, also sozusagen, ich weiß gar nicht, was sozusagen, was da auf was mehr Einfluss hat, sozusagen bei Social Media oder so, aber es geht ja allgemein auch der Trend zu so einer Postfaktizität, also sozusagen so Gefühle und Fakten sind irgendwie gleich auf, beziehungsweise ich fühle die Fakten und, oder die Fakten beeinflussen meine Gefühle sozusagen, das ist so ein Wechselspiel, wo eben die Wahrheit oft eher gefühlt ist als vielleicht an Fakten.
Und du hast ja vielleicht in dem Sinne nochmal ja den Begriff Gatekeeper aufgebracht, dass ja die Medienhäuser schon diese Stellung verloren haben und es ja in eine andere Richtung vielleicht überschwappt. Ja, also wie würdest du die momentane Situation jetzt beschreiben, wenn du jetzt meinst, dass Medienhäuser die Gatekeeper-Stellung so immer mehr verlieren, vielleicht sogar schon verloren haben, genau?
Ja, ich glaube nicht, dass sie die komplett verloren haben. So, ne? Es ist natürlich sozusagen, genau, dieser Diskurs hat sich irgendwie auf eine gewisse Art demokratisiert, könnte man vielleicht sagen, mit allen Problemen, die das auch mit sich gebracht hat. Und aktuell würde ich sagen, aus meiner persönlichen Beobachtung schon, dass es da nicht unbedingt in die Richtung geht, dass die Medienhäuser komplett diese Rolle verlieren, aber dass es sich so teilt. Also es gibt so eine Art Gegenöffentlichkeit, vielleicht auch in Anführungszeichen, die da vor allem eher aus der verschwörungsideologischen und rechten Szene vielleicht in den letzten Jahren aufgebaut worden ist, in denen sich Leute hauptsächlich informieren. Also es gibt viele Menschen, die sich in diesen sogenannten alternativen Medien informieren und alles sozusagen, was irgendwie etablierte Medien sind, nicht glauben. So als und dann als Propaganda oder so weiter frame. Und ich würde sagen, da gibt es schon eine gewisse Spaltung, in dem wer glaubt was und wer glaubt was nicht. Und deswegen wird auch der Diskurs teilweise schwieriger, weil man von sehr, sehr anderen Fakten ausgeht, sozusagen. Also die einen Leute sagen, alles, was die etablierten Medien, also ich überspitze jetzt sozusagen, alles, was die etablierten Medien sagen, ist irgendwie Propaganda. Und wir würden eher sagen, naja, diese ganzen alternativen Medien, da ist wahnsinnig viel Fake News und Verschwörungserzählung dabei und man kommt schwer zusammen.
Wir haben ja darüber geredet, wie es ja auf den Social-Media-Plattformen zugeht. Und eher so ein bisschen übergeordnet beobachtend habt ihr darüber berichtet, ob ihr da nochmal speziell Beispiele hättet aus der Vergangenheit, wo man das nochmal gut zeigen könnte, diese Beobachtung.
Also ich würde sagen, das war jetzt ja eher so ein gesamtgesellschaftlicher Draufblick, genau. In den Fortbildungen spiegelt sich das so tatsächlich nicht wider, weil die Fortbildungen ja freiwillig sind meistens. Also da pädagogische Kräfte werden nicht dazu gezwungen, sonst in die Fortbildung zu kommen. Und deswegen sind da Leute, die dann eine Offenheit fürs Thema mitbringen und die jetzt nicht die größten Anhänger von irgendwelchen Fake News oder so sind. In Workshops kann das natürlich mal anders aussehen. Das ist jetzt aber nicht so, dass wir da wahnsinnig oft mit krass mit Leuten konfrontiert sind, die da irgendwelche Falschmeldungen verteidigen oder super tief in verschwörungsideologischen Kreisen drin hängen. Man merkt das manchmal so in Einzelaussagen, aber dass sozusagen Leute sich auf Kanäle beziehen oder sagen, ich habe das aber so auf TikTok gesehen oder das ist aber so, das hat hier XY gepostet so, und dass man da schon natürlich einerseits merkt, dass sozusagen gerade bei jungen Leuten vielleicht viel Information, also sich selbst viel auf Social Media informiert wird und gar nicht mehr über die Tagesschau oder irgendeinen Artikel. Aber es ist jetzt nicht, dass wir da so krass regelmäßig in Konfrontation kommen, dass so wirklich da so stark gegeneinander gesprochen wird, was wahrscheinlich auch dieses Workshop-Setting so ein bisschen mit sich bringt, dass sich da jetzt Jugendliche vielleicht nicht hinsetzen und sagen, ihr habt aber Unrecht.
Und es ging dann, wenn eher darum, dass sie dann im verwandten Umfeld auch Familienmitglieder haben, die ihnen schon gerade bezüglich der Pandemie irgendwie Verschwörungserzählungskontent geschickt hatten. Und dann haben wir eher da besprochen, wie kann man damit umgehen, was kann man da tun. Genau, das war eher so ein Kontakt.
Stimmt, das sind eher Sachen. So, auch das kommt auch mal in Fortbildungen vor, dass Leute nachher auch oder sozusagen am Abschluss in der Fragerunde nochmal sagen, so, und ich habe hier den Onkel oder so in meiner Familie und der ist gar nicht mehr zugänglich. Und da merkt man, also sozusagen, da zeigst du dann schon so, es gibt diese Verhärtung und man kann gar nicht mehr sozusagen auf einer Diskursebene aufeinander kommen, weil man eben eigentlich von ganz anderen Grundsituationen ausgeht.
Und ich hätte noch eine Frage zum Thema Plattformen. Euer Projekt macht ja Fortbildungen und Workshops und ob ihr das auch online, irgendwo auf TikTok oder Instagram oder anderen Kanälen auch verbreitet als kurze Videos, wie also eure Arbeit, Informationen von Workshops oder ähnliches.
Also als Videomaterial haben wir bisher jetzt noch nichts verbreitet. Wir haben mal angefangen, so teilweise unsere Inhalte auf Instagram als so Infoslides aufzubereiten, genau, sind da in einem Prozess, genau.
Okay, schön.
Und sonst kann man halt auf unserer Internetseite, das ist nicht Social Media, aber da gibt es einerseits die Materialien, da gibt es aber auch so Dossiers, inhaltliche und so ein mittlerweile doch recht umfangreiches Glossar, wo aber eher so Begrifflichkeiten nochmal erklärt werden.
Aber überlegt ihr das irgendwie weiter auf Social Media zu gehen, damit das näher an Jugendliche angeht, zum Beispiel das For You-Page dann angezeigt wird, zum Beispiel Video von euch, von Anti-Anti, was Desinformation angeht?
Also ist gerade nicht geplant, weil wir leider nicht die Ressourcen dazu haben, so einen TikTok-Kanal so zu bespielen, dass er dann auch bei den entsprechenden Zielgruppen ankommt tatsächlich. Da bräuchten wir wahrscheinlich noch ja, quasi fast ein neues Projekt, das sich dieser, sag ich mal, Social-Media-Arbeit widmen könnte. Genau. Aber wir hatten schon immer mal wieder drüber nachgedacht. Es gab auch mal während der Corona-Pandemie ein Projekt, wo tatsächlich Jugendliche selbst TikTok-Videos produziert haben zu dem Thema, wie geht's ihnen mit der Pandemie. Und genau, das haben wir schon mal gemacht auf jeden Fall, ja.
Spannend, okay. Gut, dann eine Frage, die wir noch nicht beantwortet haben, das war, was haben denn die Nazi-Kochshows damit alles
zu tun? Stimmt, ja. Gut umgangen.
Ja, genau. Das ist ja die Frage, die auf unserem Flyer steht. Darauf wollen wir eigentlich darauf hinweisen, dass es eben gerade extrem rechte Akteure ziemlich gut geschafft haben, ihre Inhalte sehr subtil zu transportieren. Und zwar über Lifestyle-Formate, die junge Menschen interessieren. Und eins davon ist eben auch Kochen. Und das Beispiel bezieht sich auf Martin Sellner, ein sehr bekannte Person der identitären Bewegung, die eben auf YouTube schon Kochvideos veröffentlicht hat und dabei dann subtil beim Einkaufen seine rechte Propaganda verbreitet hat. Ja.
Was gibt es noch so für Formate? Könnt ihr da noch andere nennen, wo man vielleicht mal ein bisschen aufpassen müsste?
Da kann man die komplette Bandbreite nennen. Also das ist wirklich, ich würde sagen, für jeden und jede irgendwie was dabei von Musik, vor allem Hip-Hop ist da wichtig, über natürlich Kampfsport, aber es gibt auch Naturschutz, Essen wurde schon gesagt.
Esoterik,
Beauty. Beauty, genau, es gibt rechte Wellness-Influencerin, also es ist wirklich alles dabei. Da wird also sozusagen, ich würde sagen, es ist mittlerweile so, dass wirklich fast jede Zielgruppe irgendwie versucht wird anzusprechen. Es gibt natürlich Sachen, die sind eher stärker bespielt, die vielleicht eher naheliegend sind, wie zum Beispiel bestimmte, also so Sachen, in denen wahrscheinlich sowieso starke Männlichkeitsbilder Vorrang haben, wie zum Beispiel im Kampfsport oder im Rap, was dann mehr bespielt wird, aber es gibt wirklich alles.
Und über was für, also mich würde auch noch interessieren, wie groß das Ausmaß auch ist. auf den verschiedensten Plattformen. Also für mich ist es zum Beispiel ziemlich schwer greifbar zu wissen, ja, wie viel Content gibt es denn, der Fehlinformationen hat. Zum Beispiel in unserer Recherche ist uns aufgefallen, dass die AfD gesamttechnisch auf TikTok das meiste Engagement hat, im Gegensatz zu allen anderen Parteien sogar. Also wenn man das wirklich grob zusammennimmt, glaube ich, mehr als alle anderen Parteien sogar zusammen. Und es ist ja schon sehr alarmierend. Gibt es da vielleicht irgendwie noch so, weiß nicht, vielleicht nicht Statistiken, aber irgendwelche Verhältnisse?
Also, was so, ich glaube, es ist für uns schwer zu sagen, weil wir daran in dem Sinne ja nicht forschen, wir recherchieren und so, wir können jetzt nicht genau sagen, so und so viel ist die. Aber wenn wir uns die Studien angucken, mit denen wir arbeiten, dann gibt es eine NewsGuard-Studie, die sagt, immerhin 20% aller TikTok-Videos enthalten Desinformation.
20%?
20% okay. Laut dieser NewsGuard-Studie, also jedes fünfte Video. Das sind jetzt natürlich nicht alle Akteure, nicht alles Akteure der extremen Rechten, aber genau, es ist so, dass die AfD mit Abstand die Partei auf TikTok ist, die weiteste Reichweite hat und auch, ich glaube, von den 10 größten Accounts von Politikerinnen gehören der große überwiegende Anteil AfD-Politikerinnen. Oh mein
Gott. Ja. Und wieso, um vielleicht auch mal bei dem Thema zu bleiben, wieso ist es denn beispielsweise einer Partei wie der AfD so wichtig, auf genau diesen Plattformen unterwegs zu sein?
Naja, vor allem, weil sie da eben eine Zielgruppe erreichen, die sie so klassisch mit irgendwie einem Stand auf der Straße oder so nicht erreichen würden. Also gerade junge Menschen, so können sie halt ihre Reichweite erhöhen. Und für sie funktioniert halt diese Engagement-Logik sehr, sehr gut mit dem Content, den sie machen, weil sie polarisieren. Also auch die Leute, die das nicht gut finden, leiten das Ganze weiter und führen dazu, also tragen ja auch dazu bei, dass das Ganze eben noch viraler geht. Ne?
Vor allem auch so potenzielle Jung- oder Neu- oder Erstwähler, glaube ich. Das ist also jetzt gerade vor allem, ne, mit den bevorstehenden Wahlen, das ist ja auch sehr spannend für die Parteien da mit umzugehen, glaube ich.
Total. Ich glaube, die AfD hatte einfach sehr früh verstanden, wie wichtig Social Media und gerade TikTok ist, um genau jetzt in den Erstwählerinnen, aber auch in den kommenden Jahren einfach Wählerinnen anzusprechen und da Leute zu erreichen, die man sonst nicht erreicht. Und das haben, glaube ich, einfach andere Parteien noch nicht so verstanden, was da für ein Potenzial an Reichweite hintersteckt und wie wichtig auch Social Media und TikTok einfach heutzutage in der Meinungsbildung ist, ob man das nun gut findet oder nicht. Und ich glaube, die AfD schließt da auch an was die extreme Rechte schon immer gut gemacht hat, nämlich schnell auf neue Medien, auf digitale Veränderungen aufzuspringen und die für sich zu nutzen. So, das ist jetzt kein Novum bei TikTok, das würde ich sagen, war schon immer so.
Und gibt es eurer Meinung nach so Anlaufstelle für wahre, in Anführungsstrichen, Informationen, das existiert?
Auf Social Media?
Ja, also online.
Ja. Zum Beispiel, ja.
Naja, es sind ja etablierte Medienhäuser, WissenschaftlerInnen, ExpertInnen mittlerweile auch auf Instagram und teilweise auch schon TikTok unterwegs und genau. Wir haben es vorhin schon besprochen, auch etablierte Nachrichtenhäuser können mal Falschinformationen teilen, weil es eben immer komplexer wird, auch mit KI, Manipulation, aber genau, ich würde sagen, es ist trotzdem so, bleibt die Basis, auf der man, also denen man vertrauen sollte.
Ja. Und dann gab es auch in den letzten Jahren, so wie wir das beobachtet haben, schon auch immer wieder Versuche, zum Beispiel von der Amadeo-Antonio-Stiftung Social-Media-Kanäle zu machen, die dieses Pre-Banking machen, also sozusagen nicht falsche Informationen debunken, sondern vorher schon richtige Informationen und Fakten zu verbreiten. Und das haben verschiedene Influencerinnen auch immer wieder gemacht. Auch große Influencerinnen haben sich ja oder verbreiten ja auch immer wieder richtige Informationen. So. Also es gibt da, glaube ich, schon Stellen, die sind halt oft nicht so reichweitenstark wie dann das rechte Pendant.
Ja, ich glaube, das ist vor allem eine Herausforderung, da irgendwie entgegenzuwirken, um genau auch dann diese Mechanismen zu benutzen, da irgendwie auch eine gewisse Viralität zu schaffen oder ein gewisses Engagement. Also weil das halt natürlich nicht funktioniert auf den Plattformen, glaube ich. Aber was sind denn vielleicht auf den Plattformen noch weitere Herausforderungen, denen wir uns leider stellen müssen?
Also ich würde sagen, allgemein ist natürlich eine Herausforderung die schiere Masse an dem, was da produziert und hochgeladen wird und da überhaupt mitzukommen, welche Akteure sind am Start, was sind gerade Trends, dann genau die Schnelllebigkeit, dass sich das ja auch kontinuierlich weiterentwickelt, welche Narrative werden in Umlauf gebracht, welche Codes werden benutzt, welche Emojis werden benutzt, welche Hashtags werden gehijackt. Dann schließt das alles natürlich immer auch irgendwie an bestehende Ressentiments an, emotionalisiert den Diskurs. Und es werden ja auch tatsächliche Problemlagen und Ängste angesprochen und dann halt unterfüttert mit Ideologie. Wir haben das schon bei Verschwörungserzählungen gesagt, es werden wahnsinnig einfache Erklärungen für komplexe Phänomene geliefert. Leute kommen darüber, man kommt auf den Plattformen schnell in diese, genau, Echokammern, es wird teilweise Rabbit Holes genannt. Also die Plattformlogik sorgt ja auch dafür, in vielen Fällen, dass man immer wieder dass man immer ähnliche Videos sieht, ne? wenn man weiß auch so ein bisschen, wenn ich mir 5 Fußballvideos angucke, dann wird mir noch ein 6. und ein 7. vorgeschlagen und so ähnlich passiert es natürlich auch da. Bloß, dass die Videos, die eben solche Narrative verbreiten, oft sehr, sehr stark emotionalisierend sind und mich schon allein dadurch halten und so komme ich halt relativ schnell da rein. Und das große Problem ist dabei eben, was vielleicht man so als Nebenbei-Normalisierung bezeichnen kann, dass sozusagen allein durch den dauerhaften, dass mir das immer wieder reingespielt wird. Also wenn wir in unseren Workshops rumfragen, wie viele Jugendliche schon mal irgendwie rechten Content auf TikTok gesehen haben, da sind das alle so. Und allein dies, ich sehe das in meinem Alltag, also es, Jugendliche zwischen 14 und 19 sind wohl im Schnitt 90 Minuten am Tag auf TikTok. Und wenn ich in diesen 90 Minuten jeden Tag immer wieder bestimmte Narrative, bestimmte Erzählungen höre, dann macht das natürlich
auf jeden Fall
was und verschiebt auch einen Diskurs.
Ja, allein so. Schon, wenn wir diese 20% nur jetzt mal annehmen würden.
Ne? Ja. Also.
Und vielleicht da zu diesen 20%, was halt da auch noch interessant ist, dass gerade bei jungen Menschen von 18 bis 25 hat eben auch TikTok so Google abgelöst als Suchmaschine. Also
ach so.
TikTok ist nicht nur die Unterhaltungsplattform, sondern wird eben auch vermehrt als Suchmaschine genutzt. Also
okay.
Es funktioniert eben auch gut. Wenn man Begriffe eingibt, findet man auch entsprechende Inhalte. Aber wenn man dann eben bedenkt, dass 20% davon Desinformationen enthalten, ist es halt sehr problematisch.
Genau. Und dann, ich wollte dann bezüglich darauf, Thema Plattform-Richtlinien, also wie können sie verbessert werden, eurer Meinung nach?
Beziehungsweise, ich glaube erstmal, was ist überhaupt der momentane Stand mit den Plattform-Richtlinien? Yeah. Also yeah. Ich meine, die haben sie eine Verantwortung und wenn ja, wie wird dem nachgegangen? Was ist da vielleicht geplant, genau?
Was so Verbreitung von Desinformationen und Bekämpfung davon angeht.
Naja, also sie haben eine Verantwortung, sie haben Gesetze, an die sie sich halten müssen, auch hier in Europa. Und also wir haben das bemerkt bei den Accounts auf YouTube und Instagram, seit wir das Projekt gestartet haben, dass da viel Deplatforming stattgefunden hat, also dass eben entsprechende Accounts gelöscht wurden.
Mhm.
Und bei TikTok passiert es langsamer, würde ich sagen, im Vergleich. Und auch weniger noch. Genau. Und gleichzeitig haben aber eben die Akteure auch Strategien entwickelt, wie sie eben auch bestimmten Algorithmen, die zur Löschung führen, eben umgehen können. Und das ist halt spannend. So ein bisschen wie so ein Katz-und-Maus-Spiel und ein massives Wiederhochladen von Fans sozusagen, von teilweise rechten Accounts passiert auch, von deren Inhalten. Also, genau.
Beziehungsweise, glaube ich, auch Inhalte zu finden, die vielleicht auch natürlich versteckt sind. Ne? Wir haben ja schon darüber geredet, das passiert ja so unterschwellig. Manchmal ist es ja halt auch nicht wirklich direkt einsehbar, wenn natürlich jetzt eine Social-Media-Plattform sowas überprüft, müssen die ja auch genau die Kenntnisse darüber haben und also Fachkenntnisse natürlich darüber haben. Und da ist halt auch die Frage, wie gut die das überhaupt meistern können.
Ich habe gelesen, dass, ich glaube, in den USA haben sie zum Test gefälschte Wahlwerbevideos auf YouTube, Instagram und TikTok verbreitet. Und YouTube hat die alle als Fakes erkannt, Instagram ein Großteil und bei TikTok wurden die kaum als Fake erkannt. Okay. Also es war ganz interessant, dass da doch Unterschiede gibt. Es war gerade, um zu testen, wie weit werden Fake oder Desinformation überhaupt von den Plattformen als solche identifiziert.
Ah ja, also wir reden an der Stelle wirklich darüber, wenn sie schon überprüft wurden, dann haben die eine geringe Trefferquote, sage ich jetzt mal.
Also die wurden quasi gezielt produziert, mit, um zu testen, inwieweit können Plattformen die als Desinformation selber identifizieren und dann eben auch löschen.
Wolltest du noch was sagen? Entschuldigung. Nee. Okay. Weil ich glaube, ja, ein weiteres großes Problem ist ja, wie wir ja schon wissen, die schiere Masse und wie dem entgegengekommen werden kann, weil ich kann mir natürlich auch das als große Herausforderung vorstellen für alle möglichen Plattformen, jetzt vor allem, wenn man überlegt, wie viele Abermillionen Menschen da natürlich auf den jeweiligen Social-Media-Plattformen unterwegs sind. Also, dass es ja schier unmöglich ist, vielleicht auch, beziehungsweise auch gar nicht das Geld und die Energie von den Plattformen selbst reingebracht wird, um dem auch irgendwie entgegenzukommen. Also wie sieht es da vielleicht aus?
Ich glaube, das können wir gar nicht so richtig nicht richtig gut einschätzen. Ich würde sagen, die Plattformen haben natürlich schon Interesse, dass das jetzt keine rechten Echokammern oder so werden. Die haben natürlich trotzdem auch irgendwie so das gegenteilige Interesse, dass Videos, die da gut laufen oder Content, der gut läuft, dass der drauf ist, weil das Leute hält.
Wirtschaftliches Interesse.
Die haben wirtschaftliches Interesse, wie viel sozusagen, das kann ich jetzt nicht richtig sagen, wie das da in Abwägung steht, und sozusagen, wie viel die bereit sind, dann auch in Moderation Geld zu stecken. Es ist ja schon so, dass die Gesetze da tendenziell immer ein bisschen hinterherhinken und das gerade versucht wird, dem anzupassen. Und es ist genauso, wie Lara gesagt hat, natürlich ist das, gerade wenn es um so rechtliche Grauzonen geht, ist es schwierig, weil gerade ist es so, dass die Plattformen strafrechtlich relevante Sachen löschen müssen. Wenn es das aber nicht ist, dann ist es auch erstmal, ist es halt da und trotzdem ist es natürlich problematischer Inhalt, der da produziert wird und genau. Und dann ist es sowohl, glaube ich, für die Algorithmen als auch für das manuelle Löschen schwierig, auch mit dieser Schnelllebigkeit mitzuhalten. Also dann genau werden Begriffe ausgetauscht oder durch Emojis ersetzt, dann kommen neue Memes hinzu, die vielleicht noch gar nicht so bekannt sind, welch oder was das ist, aus welcher Ecke das kommt, was damit in Verbindung steht, was für eine Ideologie. Und gerade TikTok ist da, glaube ich, ein Problem, weil da die Plattforming in der Form nicht so funktioniert, weil das halt eher mit Gesichtern oder mit Personen, würde ich sagen, arbeitet als mit Projekten oder Institutionen. Das heißt, TikTok spielt ja alle Videos, die neu hochgeladen werden, erstmal an alle User sozusagen ungefähr gleich aus. Also noch, ich weiß nicht genau, wie der Schlüssel ist, aber jedes neue Video wird ungefähr so und so viel UserInnen vorgeschlagen. Dafür brauche ich gar nicht so eine, also brauche ich keine Grundzahl an Followern, wie das auf YouTube oder Instagram der Fall ist. Das heißt, wenn ich, und das machen ja viele rechte Influencer, wenn ich ein Gesicht habe zu einem bestimmten Inhalt, dann kann der Account auch gelöscht werden. Dann wird das vom zweit, dritt, viert, fünft Account einfach wieder hochgeladen und automatisch auch ohne viele Follower relativ weit ausgespielt. Und das Gesicht, das Gesicht wird halt wiedererkannt und dadurch sind die Klickzahlen auch schnell wieder hoch. So, also deswegen dieses Deplatforming funktioniert da einfach weniger gut als auf anderen.
Ich habe auch vor kurzem eine Information gelesen, vielleicht ist auch eine Fehlinformation, da könnt ihr mich gerne korrigieren. Es ging um Algorithmus, also Algorithmen in TikTok, dass eigentlich da hinten Leute stecken, die diese Videos, die eigentlich immer gelöscht werden müssen, die zu Plattformrichtlinien nicht passen sollten. Es gibt eine bestimmte Menge an Menschen, die da dafür arbeiten sozusagen, die schauen diese Videos an und dann schicken die immer, oder ich weiß nicht, wie das genau geht, aber sie klicken da auf Löschen und haben selbst irgendwie Zugang, dass die gelöscht werden, diese Video, weil sie bei TikTok arbeiten, in Anführungsstrichen. Aber die Arbeitsbedürfnisse, heißt das?
Arbeitsbedingungen.
Danke. Arbeitsbedingungen sind aber sehr schlecht. Also es sind meistens Menschen irgendwo in Bangladesch oder so und die sitzen da, weiß ich nicht, in welchen Räumen und schauen auch diese alle kritischen Videos an, die meistens auch mit Gewalt und allem Möglichen, also und die ja, da sind Menschen, die das machen. Und ich weiß nicht, ob das wirklich stimmt, was ich, also ich weiß nicht mehr, wo ich das gelesen habe, aber irgendwo habe ich jetzt das im Kopf. Und wenn das stimmt, das finde ich so voll krass, weil dann die Menschen, die jeden Tag diese schädliche Information für die Psyche annehmen und das aber noch für geringen Preis sozusagen, was sie da bekommen dafür. Ist es, also habt ihr davon was gehört oder ist es jetzt ein bisschen?
Ja, es ist, also ich weiß, dass es tatsächlich so ist. Es ist nicht nur bei TikTok so, es ist auch bei YouTube und Instagram ist es auch so, genau. Also es gibt eben einerseits dieses manuelle Löschen, was so stattfindet und dann maschinell durch Filter-Algorithmen, wie zum Beispiel bestimmte Wörter, die gelöscht werden. Genau, so funktioniert das. Und ja, das ist so eine andere Dimension von dem ganzen Desinformation und Social Media, die halt auch total problematisch ist auf jeden Fall. Ja.
Dass es auch nicht ganz objektiv ist, auch von einer Seite irgendwie, aber auch irgendwie gegen menschliche Rechte, finde ich.
Ja, auf jeden Fall. Ja.
Und hättet ihr ein paar Tipps für uns, wie wir dann diese Fehlinformationen, die Desinformation-Videos auf Social Media irgendwie erkennen können? Oder welche Merkmale, auf was können wir da aufmerksam werden, um das irgendwie feststellen, okay, das ist jetzt eine Desinformation?
Ich denke mal, bei jeder neuen Information ist immer erstmal gut zu schauen, wo kommt die her, wer verbreitet die da gerade, ist mir die Person, die Institution irgendwie bekannt, macht die Person transparent, wer sie ist oder die Institution und genau, dann auch immer noch schauen, gibt es andere Quellen, die auch von diesem Ereignis berichten oder ist das jetzt die einzige Seite, die das tut? Genau, und dann ist auch immer interessant zu schauen, wie wird etwas vermittelt, eine Information, also ist die extra besonders emotionalisierend? Genau, bei Bildmaterial, das ist jetzt auch immer relevanter, weil eben gerade KI-Bilder sehr im Kommen sind und es einfach immer leichter ist, das zu nutzen. Auch, ja, eigentlich jede und jeder das mittlerweile nutzen kann. Da gibt es auch bestimmte Dinge, auf die man achten kann, wie gerade wenn Menschen dargestellt werden, wie sind die Proportionen, ist es irgendwie irgendwas, was nicht so passt. Gerade bei so Händen oder Ohren macht die KI oft noch Fehler. Da kann man auch gucken, ist da ein Finger zu viel oder irgendwo noch ein Arm, der da nicht sein soll. Genau, auch im Hintergrund kann man teilweise gucken, sind da irgendwelche Elemente, die nicht realistisch aussehen. Genau, das kann man bei so KI-Bildern anschauen. Ansonsten auch was, was wir auch in den Workshops mit Jugendlichen ausprobieren, es gibt die Bilder-Reverse-Suche von Google, wo man quasi andersrum als sonst, man gibt keinen Begriff ein, sondern man lädt ein Bild hoch und Google zeigt einem dann so ein bisschen, wo kommt das Bild her, dann kann man da schon erkennen, okay, wird es noch woanders genutzt, wie wird es genutzt, genau, was wird da vielleicht tatsächlich dargestellt oder auch ist es ein gefälschtes Bild, genau.
Genau. Dann lohnt es sich auch immer, es gibt ja viele auch so Fact-Checking-Seiten, Debunking-Seiten, Faktenfinder, Korrektiv und so weiter.
Welche auch, zum Beispiel?
Also zum Beispiel die Hoax-Map fällt mir jetzt ein, der Faktenfinder, Korrektiv macht das, glaube ich, auch immer mal wieder. Aber es gibt auch Stellen, Internetseiten, wo man, wenn man sehr, also wenn man das Gefühl, oh, das ist vielleicht wirklich irgendwie Desinformation, ich bin mir sehr unsicher, Seiten, die regelmäßig so Desinformation debunken.
Schön, danke.
Ja, und also auf jeden Fall eine Medienkompetenz. Haben wir darüber geredet, dass das wichtig ist, ein Bewusstsein schaffen und wie könnten wir vielleicht von Grund auf lernen, im digitalen Raum so eine kritische Denkfähigkeit überhaupt aufzubauen. Also gibt es da aus euren Workshops, Fortbildungsangeboten irgendwelche Methoden, wie wir
vor allem, sowas lernen kann? Als JugendarbeiterInnen.
Genau, speziell für JugendarbeiterInnen. Wie könnten die vielleicht sich damit auseinandersetzen mit dieser Thematik?
Also mir fällt jetzt ein, wenn es gerade um kritisches Denken und auch um diese Komplexität und Masse an Informationen, da das Stichwort so Widerspruchstoleranz, also mit Jugendlichen darüber sprechen, dass unsere Welt unfair ist, komplex ist und dass wir nie alles verstehen können und das thematisieren, dass wir oft in Situationen sind, wo wir unwissend sind und das sich auch nie aufhören wird und dass wir das irgendwie aushalten müssen, weil wir in dieser komplexen, globalisierten Welt leben. Genau, da haben wir auch so eine Methode, die wir gerne einsetzen, Oh, What a World, wo es eben genau darum geht, sich diesen Fragen zu stellen. Also wo Jugendliche gefragt werden, wie würdet ihr die Welt beschreiben im ersten Schritt? Und dann kommt eben oft sowas wie ungerecht. Ja, viel Negatives auch tatsächlich. Ja. Im zweiten Schritt dann, wie fühlst du dich, wenn du etwas nicht verstehst? Um eben genau auch das einzufangen, dass dann halt oft eine Frustration da ist. Ja, einfach negative Gefühle, sich blöd fühlen eben und ja, da dann aber auch den Raum zu geben, zu sagen, das ist ganz normal. Genau, und im dritten Schritt dann auch nochmal zu thematisieren, wo informiert ihr euch, wenn ihr etwas nicht wisst, dann, um da dann eben nochmal konkreter zu besprechen, wo holen wir uns Informationen her und wo müssen wir vielleicht gerade kritisch draufschauen.
Ja.
Ist vielleicht mal so ganz konkret.
Ja, das ist, glaube ich, eine super Methode.
Genau, und sonst es ist natürlich so, dass man immer, glaube ich, gut diesen 3 Schritt machen kann, oder so 3 Säulen, mit denen wir so ein bisschen arbeiten. Einmal politische Bildung, Medienbildung und Auseinandersetzung mit jugendlichen Lebens- und Erfahrungswelten. Und genau bei politischer Bildung ganz zentral das, was Lara gesagt hat, Widerspruchstoleranz. Aber natürlich auch allgemein so kritisches Denken im politischen Raum, im politischen Diskurs zu stärken. Überhaupt sich selber mit seiner eigenen Positionierung, mit seinen eigenen Einstellungen und so auseinanderzusetzen. Und auch das, was man liest, hört, erfährt, immer wieder kritisch zu hinterfragen. Und natürlich aber auch Empowerment, sowohl für betroffene Menschen, aber auch Empowerment in die Richtung, sich einzubringen, Widerspruch zu leisten, sei es online oder offline. Und ähnlich sieht es auch bei der Medienbildung aus. Ne? Es geht natürlich viel um Informationskompetenz, Fact-Checking, wie mache ich das? Aber auch darum, wie funktionieren Medien, also überhaupt so ein Grundverständnis dafür zu haben, zu entwickeln, was sind Algorithmen, warum spielen die eine Rolle in meinem Nutzungsverhalten und im besten Fall auch dazu befähigt werden, selber aktiv an der Produktion von Medien und von Diskurs auf Social Media sich beteiligen zu können, indem man kommentiert, sich einbringt, wenn man das möchte. Also dafür muss man ja auch, das ist ja auch eine Hürde, die man irgendwie überwinden muss. Und dann ist es, glaube ich, für Menschen, die in der Jugendarbeit tätig sind, total wichtig, sich auch mit diesen jugendlichen Lebens- und Erfahrungswelten, die da einfach online existieren, auseinanderzusetzen und das nicht irgendwie so abzutun und sagen, ah, das ist irgendwie so TikTok, das ist Quatsch, so, das ist ein ganz elementarer Bestandteil der Alltagswelten von jungen Menschen und genau zu wissen, was ist das, was passiert da, um auch darauf eingehen zu können und da auch wirklich dem Raum geben zu können, was da erfahren wird.
Ja, wir empfehlen immer, sich einen TikTok-Recherche-Account zu machen, den SozialarbeiterInnen und JugendarbeiterInnen, mit denen wir arbeiten, um einfach mal so einen Einblick zu bekommen, womit die Jugendlichen da so konfrontiert sind.
Weil natürlich die meisten ja selber nicht auf den Plattformen unterwegs sind. Ja,
ja, na klar. Ist, ja, sehr gute Empfehlung.
Ja.
Und wir hätten dann noch eine Frage. Wie können wir junge Menschen dazu ermutigen, aktiv an der Bekämpfung von Desinformationen teilzunehmen?
Also es wäre ja ein Idealzustand, wie Timon ja schon meinte, so dass sie selber sich einbringen, kommentieren oder auch melden. Aber wie ermutigen wir sie genau?
Seit, was du gerade schon gesagt hast, eben vermitteln, wie wichtig Social Media auch sind, um sich am demokratischen Diskurs zu beteiligen. Und auch vermitteln, dass sie da eben auch gefragt sind und das eben auch tun können. Genau, weil das eben, ja, auch so zu Empowerment führt und zum Gehörtwerden und genau, gleichzeitig eben auch dann technisches Know-how vermitteln, ne? Und eben auch irgendwie Tools vielleicht zur Verfügung stellen, also ja. Und was uns auch immer wichtig ist, so ein Prinzip von Solidarität zu vermitteln, also so zu vermitteln, dass sie auch Teil der Gesellschaft sind und genau, wir gemeinsam eben auch irgendwie mitverantwortlich sind, die zu gestalten und uns auch gerade gegen Hass im Netz einzusetzen.
Sehr gut, diese Methode, mit dass wirklich die JugendarbeiterInnen, SozialarbeiterInnen sich auch wirklich selber mal einen Account machen sollten, weil wir können, also die können sich natürlich jetzt hier diesen Podcast anhören und sich tolle Sachen hier anhören und Methoden rausnehmen, aber sie müssen sich ja auch selber aktiv beteiligen, weil am Ende ist es halt immer noch, glaube ich, die beste Möglichkeit, um wirklich einen Einblick in diese Realität zu kriegen.
Ja, total. Total.
Und was ist euer so Gefühl für die Zukunft? Sieht das eher, also im Sinne von positiv, negativ, weil
Dystopie, Utopie.
Ja, also ich meine ja KI, also die KI-Bilder, also Entwicklung ist ja schon krass rasant momentan und auch die Verbreitung von allen Technik-Sachen, dass Desinformation, dass sich auch noch schneller verbreitet. Und genau in diesen, in Bezug drauf, was ist so euer Gefühl, die Zukunft?
Also wir sagen immer, es gibt keine gesonderten Online-Versionen von Menschenfeindlichkeit. Deswegen würde ich sagen, alles, was in unserer Gesellschaft passiert, also ist schon die Basis dafür, was online passiert. Also wie wir miteinander umgehen und wie wir die Gesellschaft gestalten, hat auch einen Einfluss darauf, wie sich gerade die Nutzung von KI und so weiterentwickelt, würde ich sagen. Genau. Ich würde jetzt, ja, nicht unbedingt sagen, dass ich ein besonders positives Bild oder negatives Bild zeige, ne, sondern eher so ein Appell dafür, dass wir eben versuchen, alles, was sich technisch, also die Weiterentwicklung auch also demokratisch mitzugestalten.
Genau, ich glaube, das ist wirklich ein Appell, den wir richten würden, also sozusagen diesen technischen Fortschritt, den es da gibt, ernst zu nehmen und zu sagen, natürlich ist künstliche Intelligenz und Desinformation wird uns in den nächsten Jahren wahrscheinlich vor neue Herausforderungen stellen im demokratischen Diskurs und in der politischen Meinungsbildung. Aber das bietet eben auch viele, viele Chancen für eben eine Demokratisierung von Diskurs und für eine Multiperspektivität und so. Und das liegt eben an uns allen, egal ob jetzt politische Institutionen oder Privatpersonen oder Akteur oder Zivilgesellschaft, das mitzugestalten, sich da einzubringen.
Ja, immer hinterfragen.
immer hinterfragen, genau. Ja. Und selber auch diesen Diskursraum nutzen. Ne? Also es gibt ja auch, wir haben jetzt viel über so das Negative im Influencing gesprochen, aber es gibt ja auch total viele progressive Influencerinnen, Leute, die aktiv sind auf Social Media und da wahnsinnig viel Aufklärungsarbeit leisten, wahnsinnig viele Menschen mit wichtigen Inhalten erreichen. Das gibt es ja auch.
Was gibt es denn für Projekte, Initiativen, vielleicht ja auch eine Privatperson, auch außerhalb von Anti-Anti, die ihr, ja, wie gesagt, da so empfehlenswert findet, die auch einen positiven Beitrag leisten?
Also es gibt wahnsinnig viele tolle Projekte in dem Bereich. Sei es sowas wie die Amadeo-Antonio-Stiftung, die viel in dem Bereich machen, da viel wichtige Broschüren rausgeben, diesen Prebank-Account haben, sei es Online-Meldestellen wie HateAid, Korrektiv. Es gibt tolle Projekte wie das Online-, also das browserbasierte Spiel Get Bad News, was über Falschinformationen aufklärt, kann man mal draufklicken. Get Bad News ist eine Internetseite, wo man direkt spielen kann. Benutzen wir auch immer wieder mal in Workshops. Es gibt tolle Bildungsinitiativen, die Online-Content machen. Gedenkstätten treten zunehmend auch digital auf Social Media auf, machen da wichtige Erinnerungsarbeit. DEMOG ist auch ein Projekt, die machen so Monitoring und Recherche. Mit denen haben wir in der Vergangenheit zusammengearbeitet.
Ja. Und sonst kann man ja mal die Gefolgtlisten der jeweiligen Kanäle mal durchgucken und vielleicht noch mehr Inspiration holen. Also an die ZuhörerInnen, wenn ihr da mehr, vielleicht noch weiter einsteigen wollt und tiefer reingehen wollt. Ich glaube, das ist da eine gute Möglichkeit und sind erste gute Anlaufstellen.
Genau. Was mir jetzt noch einfällt, es gibt auch ein bundesweites Netzwerk gegen Hass im Netz. Da sind die neuen deutschen MedienmacherInnen drin und die Gesellschaft für Medienkommunikation, die sitzt bei uns im Büro. Die haben jetzt auch erst alle zusammen eine Studie zu Hass im Netz rausgebracht und die machen auch ganz tolle Arbeit gerade zu dem Bereich. Genau.
Okay. Spannend. Danke. Genau, da kommen wir schon ganz zu Ende. Wir können die drei Aussagen von unserem Curriculum noch vorlesen und als Zusammenfassung dann nutzen. Ich würde einfach alle drei vorlesen sofort. So, soziale Medien führen zu sozialer Spaltung. Filterbubbles sind der beste Beweis. Informationen aus dem Internet sind weniger vertrauenswürdig als aus einem Buch oder einer Zeitung. Und Fake News, Desinformation und Verschwörungstheorien, das Internet macht uns manipulierbarer. So, was sagt ihr dazu? Stimmt das?
Ich fange mal hin. Naja, also Timon hat es ja auch vorhin schon gesagt, also Verschwörungserzählungen sind sehr, sehr alt, die gab es schon immer und die oder fast schon immer, aber die sind in unterschiedlichen Formen eben aufgetreten und klar, Social Media begünstigt auch deren Verbreitung, aber ich würde nicht sagen, dass sie der Grund für Verschwörungserzählungen sind und auch nicht Desinformation, die gab es auch schon in Printversion und anderen Formen. Deswegen das, was wir vorhin gesagt haben, das, was sich online abspielt, ist auch immer ein bisschen, also es ist immer ein Spiegelbild von dem, was sich in unserer Gesellschaft offline abspielt. Das lässt sich nicht mehr trennen. Deswegen, genau, würde ich dem so nicht ganz zustimmen, dass das Internet daran schuld ist.
Genau. Ja, ich würde mich schon auch Lara anschließend sagen, das gab es alles schon immer. Ne? Das dockt natürlich auch jetzt an psychosoziale Bedürfnisse an, die es auch vorher schon gab, wo Verschwörungserzählungen, Fake News vielleicht einhaken. Das macht uns vielleicht insofern manipulierbarer, weiß nicht, aber ansprechbarer ist man vielleicht dafür, einfach durch diese, was ich eben versucht habe, auch mit Nebenbei-Normalisierung zu sagen, dass man einfach dem wahnsinnig viel ausgesetzt ist dadurch oder wesentlich mehr ausgesetzt ist und es eben nicht mehr nur auf einer vielleicht persönlicheren Ebene stattfindet, sondern ich damit auch abgeschlossen mit mir alleine konfrontiert bin, da emotionalisierende Videos finde, die teilweise einfach professionell produziert sind, wo die Leute wissen, wie spreche ich Menschen an. Und natürlich ist man dafür empfänglich und ich glaube, da sollte man sich auch nichts vormachen und sagen, das kann mich gar nicht erreichen. Also ich glaube, wir alle sind ansprechbar für Verschwörungserzählungen, Desinformationen und Fake News, wenn sie nur richtig aufbereitet sind und im richtigen Moment erreichen. Und die Chance, dass das halt passiert, ist durch die Schnelllebigkeit, durch die Kontinuität und durch die Alltäglichkeit einfach höher.
Und führen die sozialen Medien dann zu sozialer Spaltung, eurer Meinung nach?
Die führen auf jeden Fall schon zu einer Polarisierung des Diskurses. Dem würde ich auf jeden Fall so zustimmen. Was ich, finde ich, an vielen Phänomenen in der letzten Zeit gezeigt hat, ob das jetzt die Pandemie war oder aktuelle Kriege. Deswegen würde ich dem zustimmen.
Ja, ich würde sagen, das kann, also ich glaube, soziale Medien haben das Potenzial sowohl, also ich glaube, die haben da eine bisschen paradoxe Rolle. So. Also einerseits habe ich ja eben schon zum Thema Verschwörungserzählung gesagt, dass es schon dazu führen kann, dass sozusagen diese Gegenöffentlichkeit irgendwie sozusagen, dass man entweder in dem Lager und dem Lager jetzt so ein bisschen überspitzt gesagt ist, das trifft jetzt ja auch nicht auf alle zu, da gibt es ja auch viele Grauzonen dazwischen. Gleichzeitig ist das ja auch eine starke Demokratisierung von Diskurs und genau auch anschließend das, was Lara gesagt hat, vielleicht macht das auch einfach Polarisierung in der Gesellschaft nur nochmal anders sichtbar. Also ich würde sagen, es kann auf jeden Fall sein Teil dazu beitragen, das zu tun. Oder das tut es bestimmt auf jeden Fall.
Und gleichzeitig können sie aber auch Solidarisierungseffekte ermöglichen, die so gar nicht anders möglich sind. Ich muss jetzt an zum Beispiel die feministische Revolution im Iran denken, dass dann globale Solidarisierung stattfinden konnte, nur durch Social Media und das sichtbar machen von was da passiert ist. Also ja, deswegen finde ich, passt dieses paradoxe oder auch ambivalente Rolle, die sozialen Medien haben, ganz gut.
Ja. Genau, und noch als letzte Aussage aus unserem Modulhandbuch: Informationen aus dem Internet sind weniger vertrauenswürdig als aus einem Buch oder einer Zeitung.
Ich würde erstmal ganz grob sagen, also da kann man mich dafür kritisieren, würde ich sagen, grob ja. Aus dem Grund sozusagen, es kommt natürlich darauf an, wo habe ich was im Internet her und wo lese ich welche Zeitung so, ne? Das ist ja auch immer die Frage. Aber grundlegend ist es natürlich, gibt es diese Spaltung im Internet kann theoretisch jede Person irgendwas hochladen, das muss nicht irgendwie geprüft werden. Bei Büchern und Zeitungen, die veröffentlicht werden über seriöse Verlage und Nachrichtenportale, gibt es ja sowas wie wissenschaftliche Abläufe und Korrekturen, gibt es sowas wie journalistische Prozesse, wo Fakten und Sachen verifiziert werden, gegengecheckt werden und so weiter. Und das findet da halt im Normalfall statt und das findet im Internet eben gegebenenfalls schnell nicht statt oder ich kann schwerer einsehen, ob das stattgefunden hat oder nicht.
Ja, möchtest du noch was dazu sagen oder bist du auch einverstanden, Lada?
Nee, ich stimme dem zu, nur gleichzeitig vieles, was journalistisch veröffentlicht wird, durchläuft ja den Prozess und landet dann trotzdem direkt online. Also ich glaube, man kann es nicht mehr mit dem Internet, sondern eher sagen, okay, bestimmte Dinge durchlaufen eben journalistische oder auch wissenschaftliche Qualitätsstandards und andere nicht. Und genau.
Ja. Also das Internet ist nicht pauschal dran schuld.
Nein. Es gibt auch rechte Printmedien, denen ich wenig Qualitäten unterstellen würde.
Ja, das waren Lada und Timon im Gespräch mit uns über das Modul 1, Daten und Informationen. Vielen lieben Dank, dass ihr euch heute Zeit genommen habt. Und es war ein sehr tolles und inspirierendes Gespräch mit euch.
Vielen Dank, dass ihr uns eingeladen habt. Und an die Hörenden aus der Jugendarbeit, wir freuen uns natürlich immer über Anfragen. Gerne über unsere Webseite, wir sind antianti.de.
Ich sage auch vielen Dank für die Einladung.
Ja, falls euch unsere Arbeit interessiert, könnt ihr mehr von uns finden auf Twitter, manche nennen es X, @freiraumdigital, auf Instagram @freiraum.digital oder auf unserer Webseite digitalejugendarbeit.de.
Macht's gut und bis zum Wiederhören. Doppelpunkt, Klammer zu.
So, tschüss.